Steffisburg und Täufer. So ist das heutige Kirchenfeister überschrieben. Wir hören ein Referat, respektive einen Ausschnitt vom Referat vom Historiker Dr. Hans-Peter Jecker, der am 12. September 2012 in Steffisburg in der Dorfkirche hat erzählt. Die Einführung dazu hat der Pfarrer Kurt Bienz gemacht.
Täufer. Täufer sind eine der grössten Herausforderungen, die die Landeskirche je hatten. Darf ich das so formulieren? Wo sie selber genagt hat dran, wo die Landeskirche mit Schuld und Blut in Kontakt gekommen ist, mit Unverständnis, mit Ablehnung beantwortet hat. Und ich glaube, wir haben heute eine kleine Möglichkeit, die Kluft auch zu überwinden, aufgerissene Gräben zu überbrücken und neue Wege im Umgang miteinander zu gehen. Das Kennenlernen von der historischen Vergangenheit ist ein Schritt. Das Anerkennen von historischer Schuld und Bitte um Vergebung ist ein weiterer. Ein Erkennen von den gemeinsamen Werten als Christinnen und Christen kann weiterführen. Ich wünsche mir eine neue Beziehung von Landeskirche zu den Täufern. Sie hat sich wie ganz kleine Schritte in den letzten Jahren angebahnt und ich denke, wir machen heute auch miteinander einen von diesen kleinen Schritten.
Also, der heutige Vortrag über das Täufertum ist eingebettet in die Serie Christsein, herausgefordert von anderen Kulturen und Religionen. Und in der Tat war es ja jahrhundertelang so, dass sowohl die reformierte Kirche als auch das Täufertum der jeweils andere primär in seiner Andersartigkeit gesehen und ihn oft als Bedrohung für die eigene Christlichkeit empfunden haben. Reformierte und täuferische Christen haben lange Zeit kaum das Gemeinsame gesehen, sondern primär das Trennende, das Andersartige. Ich gehe nicht davon aus, dass ich heute oben eingeladen wurde bei Doane, um über das Täufertum zu reden, als eine nicht-christliche Herausforderung für evangelisch reformierte Christinnen und Christen. Seit der gerade eben erwähnten zahlreichen Versöhnungsgottesdienst in den letzten Jahren, seit dem bilateralen Dialog zwischen den beiden Kirchen, ist ja längst die Sicht der grossen Gemeinsamkeiten viel mehr wieder ins Blickfeld gerückt. Vielmehr wende ich mich heute an Sie als Personen, die entweder interessiert sind an Theologie und Geschichte des Täufertums, zumal deren von Steffisburg, oder aber die sich die Frage stellen, was die damaligen täuferischen Akzentsetzungen für die eigene Gegenwart in Gesellschaft und Kirche allenfalls zu bedeuten haben und was allenfalls davon zu lernen ist. Und da gibt es natürlich trotz aller Gemeinsamkeiten auch Unterschiede in der theologischen Betonung, Unterschiede, die effektiv herausfordern. Es hat sie damals gegeben und es gibt sie bis heute. Meinerseits jedenfalls sind das die Sachen, die ich Ihnen heute zu oben anbieten kann. Erstens ein paar Informationen zu Geschichte und Glauben der Täufer. Und zweitens ein paar Anregungen dazu, was von diesen Akzentsetzungen der früheren Täufer möglicherweise auch heute und für heute noch gelehrt werden kann. Zuerst zu einem kurzen Überblick über die Geschichte. Wieder Täufer. Von manchen Zeitgenossen waren es fromme Spinner, für die offizielle Kirche gefährliche Ketzer, für die Obrigkeiten aufrührische Rebellen. Jahrhundertelang sind sie wegen dem diskriminiert und verfolgt worden, inhaftiert und gefoltert, enterbt und enteignet, ausgeschafft und hingerichtet. Eine Minderheit aber hat sie geachtet und wertgeschätzt als Menschen, die mit Ernst Christen sein wollten. Und man hat sie geschätzt als Nachbarn, wo man sich auf sie verlassen konnte, weil sie probiert haben, das zu leben, was sie glaubt haben. Wer aber sind die sogenannten Anabaptisten gewesen, die sich geweigert haben, den offiziellen Gottesdienst zu besuchen, Eid zu schwören und Kriegsdienst zu leisten und dafür oft bereit waren, einen hohen Preis zu zahlen? Die Anfänge der Täuferbewegung liegen bekanntlich in der Reformationszeit im 16. Jahrhundert. Anders als das Modell der Volkskirche, das mit Zwang durchgesetzt worden ist, hat der Taufgesinnten eine Gemeinde vorgeschwebt, die auf freiwilliger Mitgliedschaft basiert hat und die obrigkeitsunabhängig sein sollte. 1525 haben ein paar ehemalige Mitarbeiter vom Zwingli in Zürich angefangen mit der Taufe von Erwachsenen, die auf diese Art und Weise freiwillig ihren Glauben haben wollen bezeugen. Fast gleichzeitig sind an anderen Orten in Europa ähnliche Bewegungen entstanden, so zum Beispiel die niederländischen Dobsgesinnten oder die Hutterer in Mähren. Durch ihre Kritik an einer in ihren Augen unheilvollen Allianz von Kirchen und Obrigkeit haben die Täufer bald den Zorn der Mächtigen auf sich gezogen. Trotz rasch einsetzender Verfolgung hat sich die Bewegung, die nach einem von ihren späteren Leitern, dem Niederländer Menno Simons, zunehmend auch als Menniste oder Mennonite bezeichnet worden ist, quer durch Europa ausbreitet. Systematisch verschärfte Repression hat das Täufertum aber immer mehr in die Isolation getrieben. Das hat mitgeholfen, den Boden vorzubereiten für eine wachsende gesellschaftliche Absonderung und eine bisweilen auch theologische Enge mit zum Teil schmerzhaften Fehlentwicklungen. Immer wieder haben innertäuferische Konflikte zu schmerzhaften Trennungen geführt und zur Entstehung von neuen Gruppierungen, unter anderem eben auch den Amischen 1693. Intensive Verfolgung hat das Täufertum bis 1700 in manchen europäischen Regionen fast völlig ausgemerzt. Erst mit der Aufklärung und der Französischen Revolution hat der äußere Druck allmählich nachgelassen. Einflüsse aus dem Pietismus und den Erweckungsbewegungen im 18. und 19. Jahrhundert haben die Gemeinden wieder regional anwachsen und zu neuem Leben finden. Es sind aber auch neue, im älteren Täufertum verwandte Kirchen entstanden. Wenn zwar auch noch natürlich genährt aus anderen Quellen, zum Beispiel die Baptisten in England, aber aus Kontakt mit Mennoniten in Holland, Anfang 17. Jahrhundert, oder die evangelischen Täufergemeinden, heute im Volksmund in der Regel auch Neutäufer genannt, in den 1830er Jahren. Spuren vom täuferischen Glauben ziehen sich aber seit dem 17. Jahrhundert von den ursprünglichen Entstehungsorten in Europa via Flucht, via Auswanderung und via Mission zunehmend auch in andere Kontinente. Neue Impulse, namentlich durch nordamerikanische Mennoniten und deren ihre sogenannte Rediscovery of the Anabaptist Vision, also ihre Wiederentdeckung von der sogenannten täuferischen Vision, haben im 20. Jahrhundert weltweit zu einer Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln geführt. Eine Ausweitung von der Missions-, Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit hat zur Folge gehabt, dass die im 19. Jahrhundert einsetzenden Gründungen von mennonitischen Kirchen in Afrika, Asien und Lateinamerika weitergegangen sind und sich auch dort die Frage nach einer gemeinsam prägenden theologischen Kraft von dieser eben täuferischen Tradition inmitten von allen kulturellen Unterschieden angefangen haben, gestellt zu werden. Bevor ich der Frage nachgehe, worin denn die täuferische Vision oder die täuferischen Akzentsetzungen für ein Christsein in Kirchen und Welt bestehen, möchte ich einen kurzen Abschnitt, wie gesagt, im Täufertum in Steffisburg widmen. Wenn heute in der Schweiz von Täufer und Täuferinnen geredet wird, dann assoziieren die meisten das mit dem Emmental und mit dem Jura. Und das ist ja auch gar nicht falsch. Aber nur sehr wenige sind sich bewusst, dass aus Berner Oberland und insbesondere natürlich der Raum Steffisburg seit der Reformationszeit und in ununterbrochener Folge bis ins frühe 18. Jahrhundert eine Kontinuität und eine Dichte von täuferischer Präsenz aufweist, die für diesen Zeitraum, ich glaube, man kann sagen, einmalig ist. Erstens, aus Steffisburg stammt der erste Berner Täufer, der auf eigenem Territorium hingerichtet worden ist. Es handelt sich um den Konrad Eichacher, den man 1530 hingerichtet hat. Ich habe geschaut, ob es heute in Steffisburg noch Eichachers gibt. Das ist nicht der Fall. Überhaupt auch in der ganzen Schweiz gibt es kaum noch Eichachers. Ich habe einmal geschaut, die Sprachentwicklung ist wahrscheinlich so. Es hat zwar damals schon Eichers und Eichachers gegeben, aber falls es weitere Nachkommen gegeben hat, denke ich, hängt es mit der Familie Eicher zusammen. Das war 1530. Das ist nicht der erste Täufer oder Täuferin, der in Bern auf Berner Territorium hingerichtet worden ist. Aber der erste Berner, der auf Berner Territorium hingerichtet worden ist. Die ersten, das waren zwei Baselbieter. Ich bin gerade vor anderthalb Stunden daran vorbeigefahren. Das ist von Lausen bei Liestl. Aber wie gesagt, der erste Berner war ein Steffisburger. Ein weiterer Punkt. 1538 hat die Bestandesaufnahme von der Obrigkeit ergeben, dass trotz aller jahrelanger Repression eine weiterhin hohe Zahl von Täuferinnen und Täufer sich in Steffisburg aufgehalten hat. Von 1543 ist eine systematische Täuferjagd bezeugt aus dem Raum Hartlisberg, hier in Steffisburg. Insbesondere in der Weiler Riederen scheint über Generationen heraus ein Zentrum von täuferischen Familien gewesen zu sein. Und ich könnte jetzt sozusagen im Fünfjahrestakt immer wieder ein paar spektakuläre Ereignisse aus Steffisburg aufzählen. Ich mache das nicht, sondern mache einen grösseren Sprung, wo nämlich im Umfeld von der letzten Hinrichtung von einem Täufer in Zürich, im Hans Landis, im Jahr 1614, in Basel eine anonyme Schrift gedruckt worden ist, die sich für Gewissens- und Glaubensfreiheit ausgesprochen hat, und gegen die Hinrichtung von religiösen Nonkonformisten. Da führen auch jetzt wieder Spuren ins täuferische Milieu von Steffisburg. Weil nämlich die Herausgeber von dieser anonymen Schrift ein paar Exemplare nach Steffisburg geschickt haben. Und Bern hat nicht Glück gelassen, bis sie die Spuren alle herausgefunden haben, wo sie angegangen sind. Wo dann aber ab der Mitte vom 17. Jahrhundert auch in Bern Unzufriedenheit und Unruhe bei weiten Bevölkerungskreisen, vor allem auf dem Land, sich breit gemacht haben über die Lage in Gesellschaft und Kirche. Da hat nicht nur die neue Bewegung vom Pietismus, sondern auch das ältere Täufertum trotz andauernder Repression wieder ein erstaunliches Wachstum erlebt. Und wieder ist Steffisburg eins der Zentren dieser Bewegung. Wir sind darum vor allem so ausgezeichnet dokumentiert über das, was hier passiert ist, weil der damalige Pfarrer, der eine außerordentlich lange Amtszeit hatte, nämlich über 40 Jahre, ein sehr sorgfältiger Chronist war und alles ziemlich genau aufgeschrieben hat, was passiert ist. Das ist nur ein Auszug, jetzt einmal, dass wenigstens einmal ich auch eine Originalquelle vorgestellt habe aus dem Chorgerichtsmanual von Steffisburg, wo ich einmal ein paar Tage lang sorgfältig durchgeschaut habe. Wenn man das einfach nur so schnell sieht, hat man den Eindruck, was soll denn das? Ist da irgendetwas, was man da Sinnvolles daraus lesen kann? Nicht, wenn man das einmal Wochen und Monate lang macht, dann hat man so eine Art wie einen inneren Scan, wo man einfach auf den ersten Blick gerade sieht, ob da irgendein Wort Täufer drauf ist und ob das irgendetwas ist, das für eigene Forschungszwecke von Belang sein könnte. Und darum habe ich dort zum Beispiel an dem einen Ort, wo der Begriff Täufer vorkommt, habe ich einmal rot umrahmt. Nicht manchmal geht es in den Forschungen geht's einem so, dass man da natürlich hunderte von Seiten durchkommen muss und nicht immer jetzt wirklich Wort für Wort lesen kann. Da muss es manchmal ein bisschen kursiv gehen oder kursorisch. Und dann ist man dann manchmal froh, wenn der innere Scan richtig eingestellt hat und hoffentlich möglichst keine Nennung von Täufer in diesen Akten verpasst. Das wäre jetzt eine Akte aus dem Jahr 1671, einfach um ein bisschen einen Eindruck zu geben von den Quellen, wo man durchackern muss, um herauszufinden, was zum Beispiel mit den Täufern in Steffisburg eben auch passiert ist. Und das ist dank dem Johann Jakob Freuderich für Steffisburg besser möglich als für die meisten anderen Ortschaften im Bernbiet. Was immer er in Hinsicht von Täuferverfolgung unternommen hat, ist in Kirchenbüchern und vor allem in Chorgerichtsmanualen minutiös dokumentiert. Das ist natürlich allerdings ambivalent, was für den Historiker ein Glücksfall darstellt, ist natürlich für seine täuferischen Zeitgenossen ein katastrophaler Albtraum gewesen. Wenn ich weiterfahre und vielleicht gerade mit dem Jahr 1671 einsetze, im Jahr 1671 haben im Rahmen von einer grossen Ausweisungs- und Fluchtwelle von etwa 700 bernischen Täuferinnen und Täufern auch sehr viele Steffisburger ihre Heimat verloren, und zwar in Richtung Elsass, Kraichgau, also Grossraum Heidelberg, und Pfalz. Wegen Krieg und Hungersnöte haben sich allerdings manche ein paar Monate oder Jahre später bei Nacht und Nebel trotz Verbot doch wieder zurückgeschlichen in ihre bernische Heimat. Andere hingegen haben Steffisburg nie mehr gesehen. Wo das Täufertum vor allem im Hinterland von der damals ja noch viel grösseren Kirchgemeinde Steffisburg weiterhin unbrochen zugenommen hat, hat die Berner Obrigkeit beschlossen, 1693, dass man eine neue Pfarrei, nämlich Schwarzeneck, einrichten will, um dort die ungeliebte Bewegung noch viel besser und nachhaltiger zu bekämpfen. Fast unbemerkt von den Behörden hat sich im gleichen Jahr 1693 das schweizerische Täufertum gespalten in eine neue und strengere, sogenannte amische Richtung, vor allem im Oberland. Nicht der Name Amisch oder ja, kommt von den Pionierfiguren von dieser Richtung, Jakob und Ulrich Ammann, ursprünglich von Erlenbach, die dann nach Oberhofen gezügelt sind, dort Täufer geworden sind und sich dann abgesetzt haben ins Ausland. Also in eine sogenannte amische Richtung, primär im Oberland. Und eine eher mildere, auch eher traditionellere Richtung im Emmental. Anders als die Emmentaler sind Oberländer Täufer viel offener für ein Wegziehen aus ihrer Heimat eintreten. In den folgenden Jahren haben darum erneut zahlreiche Täuferinnen und Täufer auch aus Steffisburg ihr Dorf verloren. Die meisten von ihnen, oder sozusagen alle, haben zur amischen Richtung gehört. Anders als in anderen Regionen, eben zum Beispiel im Emmental, haben sie nicht gewartet, bis sie inhaftiert, enteignet und ausgeschafft worden sind. Vielmehr haben sie probiert, mit teils komplexen und verwinkelten Finanztransaktionen ihre Güter rechtzeitig zu verkaufen, um dann mit dem Erlös und oft ohne viel Aufhebens die Heimat zu verlassen. Das heisst, noch bevor sie sich als Täufer geoutet haben und bevor sie in die Mühle von der Obrigkeit geraten sind, sind sie weg. Jedenfalls tauchen in den folgenden Jahren zahlreiche Steffisburger Täuferinnen und Täufer auf, vor allem im Neuenburgischen, wo ab 1707 zu Preußen gehört hat. Das ist ja erstaunlich, nicht? Also Obrigkeit, also wenn man in La Chaux-de-Fonds gewohnt hat, ist die Obrigkeit in Berlin-Potsdam gewesen. Das ist immer gut, wenn sie weiter weg sind, Obrigkeiten, nicht? Also nicht wenig Steffisburger sind ins Neuenburgische, Preußische, geflüchtet. Aber auch ins Elsass, nach Lothringen, sowie in Raum Montbéliard-Belfort, heutiges Frankreich, damals württembergisch. Wo es im Jahr 1710 zu einer Deportation von über 50 in Berner Gefängnis inhaftierten Täufer und Täuferinnen gekommen ist, ist bezeichnenderweise kein Steffisburger dabei gewesen. Erst beim sogenannten grossen Berner Täuferexodus vom Sommer 1711, wo fast 400 Personen Aare und Rhein abwärts ihre Heimat verloren haben, finden wir wieder gegen 30 gebürtige Steffisburger Täuferinnen und Täufer, die im Druck von der eigenen Obrigkeit gewichen sind und auf Einladung der holländischen Mennoniten nach Amsterdam gereist sind, mit dem Versprechen, nie mehr zurückzukommen. Sie haben sich später angesiedelt in Kampen, in Deventer und in Groningen, wo manche von ihnen, beziehungsweise ihre Nachkommen, im letzten Jahr das 300-Jahr-Jubiläum gefeiert haben von ihrer Ankunft in Holland und von der Gründung von eigenen Gemeinden. Nach 1720 ist durch den jahrzehntelang massive Oderlass das Täufertum in Steffisburg so stark geschwächt gewesen, dass es weiter kaum noch eine grosse Bedeutung hatte. Hingegen spielen die zahlreichen Nachkommen von Täuferinnen und Täufern, die aus Steffisburg ausgewandert, geflüchtet oder ausgeschafft worden sind, an ihren Fluchtort in Frankreich, Deutschland, Holland und vor allem Nordamerika eine bis in die Gegenwart anhaltend wichtige Rolle in täuferisch-mennonitischen Kirchen. In den letzten Jahren ist ja dann auch Steffisburg immer wieder besucht worden von solchen Gruppen aus Nordamerika. Und ich nehme an, einige von ihnen wissen besser darüber Bescheid und sind diesen Leuten vielleicht auch dann und wann begegnet. Es ist ja auch durchaus interessant zu sehen, dass bei weitem der einflussreichste und bekannteste Theologe aus täuferisch-mennonitischem Kontext ein Joder ist, der das Wurzeln zurück in Steffisburg hat. Und er ist von einigen christlichen Zeitschriften, wo er gestorben ist Ende 1990er Jahre, als einer der maßgeblichsten amerikanischen Theologen vom 20. Jahrhundert bezeichnet worden. Das ist immerhin nicht ganz ohne. Und ich habe darum ein paar Bücher von dem John Howard Yoder mitgebracht, zum Teil in Deutsch und zum Teil auch auf Englisch.
Im heutigen Kirchenfenster hat uns der Dr. Hans-Peter Ecker bereits erzählt von der Geschichte von den Täufern in und um Steffisburg. Er ist ein selber Historiker vom Theologischen Seminar Bienenberg in Liestal. Die Täufer und die Amischen, die vor rund 300 Jahren in und um Steffisburg gelebt haben, sind viele nicht mehr da. Aber was haben sie eigentlich für Wert vertreten? Was war ihnen wichtig? Dazu hören wir jetzt einen weiteren Ausschnitt aus seinem Referat.
Was war es wohl, was sie an dieser Bewegung angezogen hat? Was war es, was sie täuferisch werden lassen, obwohl dort die Konsequenzen, die das für sie hätte können haben und oft in der Tat auch gehabt, sehr einschneidend gewesen sind und oft auch der Verlust von Besitz, Heimat und Familienangehörigen nach sich gezogen hat. Dieser Frage widmet sich jetzt der folgende Teil, was um die theologischen Hauptakzente der Täufer gehen soll. Ich werde das in etwa 11 Punkten machen. Achtung! Die Täufer, also eine einheitliche Bewegung, hat es nie gegeben. Es war stets eine vielgestaltige und bunte Bewegung. Gleichwohl lassen sich im Verlauf der Geschichte ein paar Hauptakzente herausstellen. Sie bilden den Kernbestand von dem, was man als täuferische Tradition bezeichnen kann und die sich quer über die Jahrhunderte und geografische Räume hinweg immer wieder als bleibend aktuell erwiesen hat. Was ich jetzt nachfolgend als zentrale Aspekt von täuferischem Glauben wird aufzählen, das entspricht dem Gesamteindruck, den ich im Verlauf der letzten Jahre und Jahrzehnte aus der Lektüre von Hunderten von Texten, von Verhörsprotokollen, von Rechenschaftsberichten, Liedern und so weiter, nicht nur, aber auch in bernischen Archiv gewonnen habe. Selbstverständlich bleibt auch das ein subjektiver und unvollständiger Eindruck, der praktisch von meiner eigenen Biografie und meinen eigenen Schwerpunkten. Und ganz sicher bedürft die Zusammenstellung einer Ergänzung und kritischer Rückfragen. Aber es ist immerhin ein Eindruck, wo ich meine, dass es mehr ist als ein bloßes Zufallsprodukt und was ich Ihnen jetzt einfach einmal so vorstellen will. Es sind dabei ganz bewusst nicht nur täuferische Akzente, die aus den paar ersten Aufbruchsjahren stammen. Vielmehr sind es Aspekte, die über längere Zeit immer wieder sichtbar geworden sind, teils in neuen Formen, aber doch immer in erkennbarer Kontinuität. Ich formuliere sie aus meiner Optik einmal als Stärken, Stärken von der täuferischen Tradition. Zum ersten Punkt, den ich überschrieben habe, sich eines Besseren belehren lassen oder die Zentralität des Bibellesens. Das ist ein Zitat von einem der frühen Täufer, Konrad Grebel, von 1524, wo noch vor dem Bruch mit dem Zwingli geschrieben hat, nachdem aber auch wir selbst die Bibel zur Hand genommen und auf alle möglichen Punkte hin untersucht haben, sind wir eines Besseren belehrt worden. Die Gemeinsamkeit von der zwinglianischen Reformation und dem Täufertum kommt, meine ich, am klarsten zum Ausdruck bei der Zentralität der Schrift. Die Bibellektüre ist Ausgangspunkt für Glauben und Leben. Die Bibellektüre erfolgt gemäß Zitat erwartungsvoll. Sie erfolgt lernbereit. Und das ist vielleicht spezifisch täuferisch, sie erfolgt in Gemeinschaft. Wir lesen. Die gemeinschaftliche Bibellektüre ist stark am Ende, am Neuen Testament, und zentral an Jesus Christus als der deutlichsten Offenbarung von Gott orientiert und rechnet mit der Leitung von Gottes Geist. Ein zweiter Punkt, ein wahrer Reuer werden oder von Gottes Begegnungen und Herzensveränderungen. Das ist ein Zitat von einem Ehepaar, der gesagt hat, beziehungsweise in dem Fall ist es jetzt der Mann gewesen, habe zuvor leider lang und viel gehört von Gott, sei aber davon gar nicht gebessert worden. Wie bald er aber zu diesen frommen Leuten, den Täufern, kommen und sie gehört, sei er ein rechter Reuer worden, könne dernhalben nicht mehr von ihnen lassen und wolle sich des Kirchgangs zur Waldenburg, das war seine Pfarrkirche, nicht mehr annehmen. Obwohl er früher in die Kirchen kommen, sei er doch etwa daraus ins Spielhaus und anderswohin übelst tun oder heim sind Frauen zerschlagen gegangen, dass er jetzt alles unterlasse und über selbige seine Sünde Reue und Leid trage. Also, dass er verhofft, Gott habe ihn zu solchen Leuten geführt, dem er alles heimsetzen wolle, wie man gleich mit ihm umgange. Wolle auch so lange es sein will, bis dieser seiner Meinung verbleiben und sein Kirchen im Herzen haben, auch darüber den Tod, wann er denselben verdient, leiden. Der Ausgangspunkt bei den Täufern ist nicht Selbstverständlichkeit vom Christsein. Darum ist für Täufer der Ruf zur Umkehr, der bewusste Schritt vom Nichtglauben zum Glauben und in die Nachfolge von Jesus zentral gewesen. Empfang und Aneignung vom Heil hat für Täufer, oder ist für Täufer nicht basiert durch die Vermittlung der Kirche, ist nicht basiert durch Sakrament, ist nicht basiert durch ein bloßes Fürwahrhalten von der Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben aufgrund von bloßen Buchstaben, sondern ist basiert durch ein vom Geist Gottes gewirkte persönliche Gottesbegegnung und eine Herzensveränderung und der daraus und danach folgende Transformation vom Leben. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Kehret um oder Leben werden verändert. Und ein anderes Zitat von einem Basel-Bieter Pfarrer. Die Leute haben im Sinn, sich zu bekehren und im Wort Gottes sich zu üben. Die Werke stimmen mit dem Wort überein. Denn alle, die denen ihre Zusammenkunft besuchen, werden ganz verändert. Sie enthalten sich von allem Schwören und Fluchen, wie auch vom Spielen. Die üblen Haushalter meiden Wirtshäuser und kommen fleissig ihrem Beruf nach. Eheleute, die zuvor übel miteinander gehaushaltet haben, versöhnen sich miteinander. Und selbst solche, die es nicht mit ihnen den Täufer halten, folgen in vielen Stücken ihrem Exempel nach. Es ist zu remarkieren, dass diejenigen, die das Bekehrungswerk am meisten treiben, zuvor die Gottlosesten gewesen sind in der Gemeinde. Endzitat vom Langenbrucker Pfarrer. In den Lebensbezügen von einzelnen Glaubenden in Kirchen und Welt wird tatsächlich etwas sichtbar von der Kraft Gottes, die Neues schafft und verändert. Und damit auch werden Inhalt und Ziel vom Reich Gottes sichtbar. Für diese Transformation vom Leben verwenden die Täufer oft den Begriff Frucht von der Buße. Sichtbare und auch von aussenstehende, erfahrbare Konsequenzen vom Glauben sind für Täufer wichtig. Sie illustrieren das Potenzial an verändernder Kraft, was das Evangelium denen bereit hat, die sich auf ihn einlösen. Viele Akten bezeugen, dass der Täufer immer wieder ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen Wort und Tat attestiert worden ist und dass das maßgeblich zu ihrer Glaubwürdigkeit beigetragen hat. Wahrscheinlich auch in Steffisburg. Zum vierten Punkt. Die Freiwilligkeit vom Glauben oder ein Plädoyer für Gewissensfreiheit. Der Langnauer Pfarrer Forch hat einmal die lokalen Täufer gefragt, Zitat, warum sie ihre eigenen Kinder und ihr Gesind nicht allein zu ihrem eigenen Gottesdienst anziehen, wenn sie doch in ihrem Gewissen so steif versichert und vergewissert sind, dass sie doch auf der rechten Linie seien. Da hat der Langnauer Älteste und Dürs Rüttibauer gesagt, der Ueli Baumgartner, dass wir unsere Kinder nicht in unseren Gottesdienst mitziehen, hat die Ursache, dass sie nicht daran glauben und das nicht wollen. Wir möchten zwar gern, dass sie sich nach dem Befehl Christi und nach dem Brauch der Apostel ausrichten und danach leben, wie auch wir das ja für uns wollen und hoffen und probieren, so viel uns Gott Gnade gibt. Weil wir aber keinen Befehl haben von Christus, jemanden dazu zu zwingen, sondern von ihm gelehrt haben, dass nur die, die sein Wort gern angenommen haben, sich taufen lassen haben und zur Gemeinde hinzugetan worden sind. Darum wollen wir es ebenso halten. Endzitat. Die Täufer waren überzeugt, dass Glauben und Kirchenmitgliedschaft auf jeden Fall freiwillig sein muss. In diesem Sinn gelten sie als Vorläufer von der modernen Forderung nach Glauben und Gewissensfreiheit, und zwar sowohl für sich selber als auch für andere. In Ablehnung von der obrigkeitlich geforderten obligatorischen Säuglingstaufe haben die Täufer darum bekanntlich die Gläubigentaufe eingeführt und haben damit an eine frühchristliche Praxis angeknüpft. Im obrigkeitlich erzwungenen Kirchgang mit Besuch von Gottesdienst und Teilnahme am Obenmahl haben sie in der Regel keine Folge mehr geleistet, sondern haben angefangen mit dem Aufbau von alternativen Kirchen, Kirchen, die auf Freiwilligkeit von Glauben und Mitgliedschaft basiert haben. Zum fünften Punkt. Liebet einander. Oder Gemeinschaft, die anzieht. Das ist ein Zitat aus einer frühen Berner Gemeindeordnung von 1530, wo wir lesen: Es sollen die Brüder und Schwestern aufs wenigste die Wochen 3 oder 4 Mal zusammenkommen und sich üben in der Lehre Christi und seiner Apostel und einander herzlich ermahnen am Herrn, wie sie gelobt haben, zu bleiben. Und wenn ein Bruder sieht, seinen Bruder irren, soll er ihn nach dem Befehl Christi mahnen und christlich und brüderlich zurechtweisen, wie dann ein jeglicher aus Liebe schuldig und pflichtig ist. Endzitat. Gemeinde, Kirche, ist für Täufer eine zentrale Grösse. Sie ist mehr als bloße sonntägliche Gottesdienstgemeinschaft. Sie ist Lieb Christi. Und sie ist insofern Gottes Gegenwart auf Erden. Sie ist der Ort von konkret praktizierter und erfahrbarer Versöhnung und Entscheidungsfindung. Der 6. Punkt. Helfen einander, oder? Am Geld scheiden sich die Geister. Oder eben, sie scheiden sich nicht. Diese Solidarität hat bei den Täufern zuweilen zur Entwicklung von neuartigen Formen und Gefäße geführt. Zum Beispiel zur Einführung von einer sogenannten Armenkasse, wo man rein gezahlt hat, um regelmässig arme Gemeindemitglieder etwas abgeben können. In einer Zeit, wo es natürlich noch kein AHV, IV und sonst irgendetwas gegeben hat. Und wo man manchen Pfarrer vorgeworfen hat, sie seien mehr daran interessiert, dass ihre eigene Kornkammer immer wieder schön aufgefüllt ist, anstatt dass sie sich um die Armen in der Gemeinde kümmert haben. Darum hat man eben auch gesagt von der Regierung, wenn wir das Täufertum bekämpfen wollen, noch müssen wir dort, wo es viel hat von diesen Täufern, müssen wir vorbildliche Pfarrer anstellen, die in dem Sinn so vorbildhaft agieren, dass der Täufer ein Stück weit in gewissem Sinn den Boden entzogen wird. Es hat ja durchaus auch reformierte Pfarrer gegeben, die in manchem den Eindruck hatten, abgesehen von gewissen Radikalitäten und Übertreibungen, ist das Täufertum in manchem nicht ganz so daneben. Und sie haben es ja manchmal bereut, dass manchmal ihre engagiertesten Kirchenmitglieder leider abmarschiert sind zum Täufertum. Das sind insbesondere dann pietistische Pfarrer gewesen, die probiert haben, Gemeindeerneuerung auch im Bernbiet zu betreiben und die probiert haben, abwanderungswillige Leute, die zum Täufertum haben wollen, zurückzuheben. Damit komme ich zum 7. Punkt. Dienen einander. Jedes mit seiner Gabe oder jeder hat etwas, niemand alles. Ein Zitat, wieder aus einer täuferischen Gemeindeordnung. Und wenn sie zusammenkommen, so kann einer nach dem anderen, je nachdem, wem es gegeben ist, so wie der Paulus sagt, reden und seine Gaben darlegen zur Besserung der Glieder. Damit unsere Gemeinde, unsere Täufergemeinde, nicht gleich sei der sogenannte falsch berühmte, oder mit meint er die Grosskirche, wo nur einer reden darf und niemand sonst. Vorher aber, bevor sie anfangen zu reden, sollen sie auf die Knie fallen und treulich zu Gott rufen, dass er es ihnen gäbe, fruchtbar zu reden und am Schluss einander fleissig vermahnen, nach des Herrn Sinn zu wandeln und beständig bei ihm zu bleiben. Endzitat. In der Gemeinschaft der freiwillig Glaubenden verfügt niemand über die Fülle von allen Gaben und Einsichten. Aber alle haben etwas davon anvertraut bekommen. Niemand hat alles, aber alle haben etwas. Und diesen Reichtum gilt es zu nutzen. Das Eingeständnis von der Ergänzungsbedürftigkeit von allen fördert die Entstehung von Gefäßen, wo die Gaben von den Einzelnen zum Wohl von allen zum Tragen kommen können. Ich denke, das war ein attraktiver Punkt auch im Täufertum. Und nicht zuletzt auch, meinte ich, für Frauen, die sonst relativ wenig Spielraum hatten in den oft sehr männerdominierten Gremien in Kirchen und Gesellschaft. Diese Form vom Priestertum von allen Gläubigen führt zu einer Aufwertung und Wertschätzung der sogenannten Unscheinbaren in der Kirche, aber auch zu einer Entlastung und einer Korrektur der sogenannten Starken. Damit komme ich zum achten Punkt. Gott mehr gehorchen als den Menschen oder Mut zu kostspieliger Nachfolge und Leiden. In allen Fragen vom Leben und vom Glauben gebührt laut Täufer Gott und seinem Reich die oberste Loyalität. Angesichts der damit konkurrierenden Prioritätsansprüche und Vereinnahmungsversuche von irdischen Mächten und Gewalten, Regierung, Nation, Kultur, Zeitgeist und so weiter, ist ihnen gegenüber eine kritisch prüfende Distanz entscheidend wichtig. Das bedingt für Täufer sowohl seitens vom Einzelnen als auch von ganzen Gemeinden die Bereitschaft und gegebenenfalls der Mut zur Nichtanpassung und zum zivilen Ungehorsam. Und es braucht Offenheit, notfalls einen hohen Preis für die eigene Bereitschaft zu zahlen, indem etwa Benachteiligung, Diskriminierung und andere Formen vom Leiden in Kauf genommen werden. Zum neunten Punkt. Überwindet das Böse durch Gutes. Oder Friedenskirche werden und sein. Hier ein ganz kurzes Zitat aus einem der frühesten täuferischen Bekenntnisse in der Schweiz, aus dem Schleitheimer Bekenntnis. Dort heisst es: Das Schwert ist eine Gottesordnung außerhalb der Vollkommenheit Christi. Endzitat. Hier geht es ums Wachhalten der Erinnerung an einen Gott, wo in Jesus lieber sich selber, seinen Gegner, dahingegeben hat, als die Gegner mit Macht und Gewalt zu vernichten. Findesliebe, Versöhnung und Gewaltverzicht sind für Täufer nicht eine neue Gesetzlichkeit, sondern ein zentrales Wesensmerkmal von Gott und seinem Volk. Die Überwindung vom Bösen nicht durch Böses, sondern durch sogenannt Gutes, hingebungsvolle Liebe, dienen, leiden, ist nach Römer 12 explizit denen auftragt, die sich nach dem Jesus ausrichten und die als Christen seinen Namen tragen. Frucht von der Buße beinhaltet für Täufer maßgeblich auch einen veränderten Umgang mit Krieg und Gewalt und Verweigerung von Eid und Kriegsdienst sowie die Nicht-Kooperation bei Todesstrafe ist in der Geschichte des Täufertums oft zu einem der wichtigsten Merkmale von ihrem Glaubenszeugnis geworden. Und damit komme ich zum zehnten Punkt. Suchet der Stadt Bestes. Zitat aus Jeremia 29. Oder Solidarität mit der Nachbarschaft. Selber Verfolgte, Flüchtlinge oder zu kurz kommende, sieht sie, hat in der Geschichte manche Mitglieder der täuferisch-mennonitischen Kirchen motiviert, jetzt ihrerseits ihr Herz von Armen, Bedruckten und Flüchtlingen nicht zu verschliessen. Und damit bin ich beim letzten, beim elften Punkt. Eure Rede sei Jo-Jo und Nein-Nein. Oder Glaubwürdigkeit, die beeindruckt. Ich fasse zusammen. Das offensichtlich spürbare Ringen von vielen Täufern, Theorie und Praxis, Reden und Tun, Glauben und Handeln zur Deckung zu bringen, hat offenbar viele Zeitgenossen angezogen. Es ist davon auszugehen, dass das auch für den Raum Steffisburg ein zentraler Aspekt war, wo nicht wenige Einheimische im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte zu Täuferinnen und Täufer werden.
Das heutige Kirchenfenster auf Radio Berner Oberland ist Steffisburg und den Täufer gewidmet gewesen. Der Dr. Hans-Peter Jecker, Historiker, hat berichtet von den Täufern und den Amischen, die mal in Steffisburg wohnhaft waren. Der Dr. Hans-Peter Jecker hat erzählt von den Werten, die den Täufern wichtig waren und gäng noch wichtig waren. Er hat anschliessend auch erzählt von den Schwachpunkten der Täuferbewegung. Und das ist der Teil, den wir leider aus Zeitgründen nicht hören konnten. Jetzt wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Das wünscht euch am Mikrofon der Max Gasser.